Jemand möchte die 6 Definitionen oder Bedeutungen von Sünde. Ich habe sie gefunden und gebe sie jetzt weiter. Erster Gebrauch des Wortes Sünde, das heißt in dieser Reihenfolge, in welcher ich sie aufgestellt habe. Das Gesetz der Sünde oder Sünde als Naturtrieb in unseren Gliedern, Römer 7, 17 bis 25. Sünde als Gesetz der Sünde, als Naturtrieb in unseren Gliedern. Zweitens, Sünde als Versuchung. 1. Mose 4. Gott sagt zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür. Das ist weder die Erbsünde, die er von Adam und Eva bekommen hat, noch die Tatsünde, die steht noch bevor. Hier haben wir Sünde in Form von Versuchung. Drittens, die bekannte Bedeutung, die Tatsünde. Eigentlich ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Die Tatsünde, ein Verstoß gegen Gottes Gebot. 1. Johannes 3, Vers 4. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, und zwar in zwei Formen. In Form von Versäumnis, das zu tun, was geboten wurde, in Form von Übertretung dessen, das verboten wurde. Viertens, Sünde als Schuld. Wäre ich nicht gekommen, so hätten sie keine Sünde, das heißt Schuld. Johannes 15, Verse 22 bis 24. Eventuell könnte Jakobus 4, Vers 17 hinzugezogen werden, obwohl Jakobus 4, Vers 17 auch als Versäumnissünde aufgefasst werden kann. Aber beides Schuld oder Versäumnis. Fünftens, Sünde als Opfer für Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus wird für uns zur Sünde gemacht, das heißt zum Sündopfer. Man vergleiche alttestamentliche Stellen, wohl hauptsächlich in 3. Mose, die das Wort Sünde ebenfalls so gebrauchen, aber möglicherweise würde das in einer deutschen Übersetzung nicht so deutlich zum Ausdruck kommen. Da müsste man eventuell etwas weitere Forschungen anstellen, wenn man eine hebräische Konkordanz hat. Ich habe die Stellen nicht parat. Aber 2. Korinther 5, Vers 21 ist die neutestamentliche Stelle, die dann diese hebräischen Bedeutungen voraussetzt. Sechstens, die Absage, die endgültige Absage an Gott oder der gerichtsreife Abfall. Und dies könnte die letzte Form der Sünde sein. Einige Stellen im Hebräerbrief, Hebräer 3, 17 bis Kapitel 4, Vers 2, Kapitel 10, Verse 26 bis 29 und Kapitel 11, Vers 25. Titus 3, Vers 11 liegt auch auf dieser Linie. Wenn jemand Heretiker ist, nach ein oder zwei Ermahnungen, Zurechtweisungen, soll man sich von ihm trennen. Man soll ihn betrachten wie einen Abfallenden. Er sündigt. Das heißt, er ist im sich abwenden von Gott und vom Evangelium begriffen. Es gibt noch eine siebente Möglichkeit, beziehungsweise wäre dies eine Verneinung, was Sünde nicht ist. Ein bekannter Verkündiger des Evangeliums, den der Herr auch sehr gebraucht hat in Nordamerika, meint, Sünde könnte ihn oder wird, hält das für richtig, das ist seine Auffassung, Sünde an zwei Stellen in Römer 6 und 7 wäre eine Personifizierung und gleichzusetzen mit Satan. Ich finde das unmöglich, aber ich gebe das weiter und ich würde sagen, das dürfte nicht eine Bedeutung von Sünde oder als eine Bedeutung betrachtet werden. Die hat nämlich keine sonstige Begründung meines Erachtens. Hätten wir irgendwelche solche Hinweise, dann könnte man eventuell so das hier in Betracht ziehen. Aber ich meine, das ist zu stark aus der Luft gegriffen. Das Argument, das er gibt, ist meines Erachtens vollkommen ungenügend. Also so viel zu dieser Frage. Lassen Sie mich noch etwas Einleitendes sagen zu Kapitel 7 und 8. Etwas Nachträgliches zu Kapitel 7 zum Begriff Gesetz, der auch in Kapitel 8 vorkommt und auch in Kapitel 8 aktuell ist. Somit sind das auch einleitende Worte zu Kapitel 8. Christen unter dem Gesetz oder Christen im Gesetz. Wenn Paulus sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz, dann gebraucht er dieses Wort unter in einem ganz besonderen Sinne. In einem anderen Sinne muss man sagen, wir sind immer noch unter Gesetz. Aber nicht in dem Sinne, dass das Gesetz Moses unser Heilsregime wäre. Der Weg zur Erlösung, das kann nicht sein, wegen unserer Verderbtheit, unserer Sündhaftigkeit. Aber das heißt nicht, sagt Paulus, dass ich ohne Gesetz vor Gott bin. Das sagt er explizit. In welchem Sinne findet sich der Christ innerhalb des Gesetzes? Gesetz kann hier aufgefasst werden als Grenze oder auch als Wegbegrenzung. Als Sperrgrenze ist Gesetz die Versperrung eines Weges, den ich geneigt bin einzuschlagen. Da sagt das Gesetz, nein, hier nicht weitergehen, übertreten, verboten. Aber dann gibt es Gesetz oder Grenze, die wie die Planken an der Autobahn sind, die Wegbegrenzung, hier fahren, hier gehen, in diese Richtung und nicht anders. Sie weisen den Weg, auf den wir einzuschlagen haben. Hier ja, dort nein. Das wäre zu vergleichen mit Gebot und Verbot. Versperrung, Verbot, Wegbegrenzung, Gebot. Solche Gesetze haben wir in verschiedener Form. Zum Beispiel in der Schöpfung. In der Schöpfung haben wir zweierlei solche Gesetze. Einmal die erste Form, die Gott geschaffen hat in 1. Mose 1, von der auch die, oder die auch in der Technik dann sich niederlässt. Die Technik ist ja nur die Adaption, die Anwendung der Natur, muss also den Naturgesetzen oder den Konstanten in der Natur Rechnung tragen. Aufgrund davon kann man dann die Natur verwenden für den Alltag. Ob das Elektrizität ist oder das einfachste Werkzeug und so weiter. Gott hat die Natur geschaffen und ich muss mich damit abfinden. Brüder und Schwestern, wenn wir uns ärgern über eine Versperrung in der Natur, sodass ich einen Umweg machen muss, weil ein Berg vor mir ist, und das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, oder der Weg ist holprig und so weiter, oder es hat geregnet und jetzt ist es schwerer zu gehen. Ärgern Sie sich oder ärgern wir uns, dann ist das eine Sünde gegen den Schöpfer. Paulus sagt, tut alles ohne Murren. Murren ist Auflehnung gegen unseren Gott. Wir sind nicht zufrieden mit Römer 8, Vers 28, nicht wahr? Wollen wir also diese Dinge ernst nehmen? Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt immer Gottes Wetter und Gott ist gut und alles, was er tut, ist gut. Gerade das Richtige. Dann schauen wir aus dem Fenster und sagen, wir haben heute genau das richtige Wetter. Es dient uns heute zum Besten. Ja? Lernen wir das, dann können wir fröhliche Christen sein oder wenigstens eher fröhlich. Ja? Aber dann gibt es das zweite Naturgesetz, das Gott eingeführt hat. Das Gesetz der Entropie oder des Zerfalls oder der Nichtigkeit erfährt verschiedene Bezeichnungen. Ein neues Gesetz, das Gott eingeführt hat, wobei wir nicht von einer gefallenen Schöpfung sprechen dürfen, denn Paulus sagt, die Natur hat keine Schuld und Fall ist ein Schuldbegriff. Der Mensch ist gefallen, aber nicht die Schöpfung. Gott hat an der Schöpfung gehandelt nach der Schuld von Adam und Eva. Zweierlei ist in 1. Mose 3 geschehen. Ein Akt des Menschen auf die Einladung Satans hin und dann anschließend die Beeinträchtigung, die Gott nun hineinführt in die Schöpfung. Beide, Adam und Eva, bekommen Mühe. Die Mühe wird eingeführt, das Leiden wird eingeführt, der Herbst, der Tod, der Riss in die Schöpfung. Und auch dieses Gesetz erleben wir. Und es setzt uns neue Grenzen, sodass wir Gott suchen sollen, sagt Paulus in Apostelgeschichte 17. Gott setzt Grenzen, nicht nur Landesgrenzen. Alle Grenzen, die Gott in der Geschichte, in unserer Umwelt setzt, sollen uns zu Gott führen oder treiben. Wollen das tun. Also, auch wenn wir krank sind, zum Beispiel, dass ich mich jetzt so verhalte körperlich, ist eine Anpassung an die Natur, die Gott bestimmt hat in meinem Leben. Ja? Man muss sich, ist gezwungen, sich entsprechend dann einzurichten. Die Lebensweise muss sich dann dem anpassen. Es gibt eine zweite Form von Gesetz. Das war das Gesetz in der Schöpfung, ein zweifaches. Das Volk der Menschen oder die Völker, jedes Volk, braucht Gesetze, um regiert, um leben zu können. Jede Gesellschaft braucht Gesetze, weil die Menschheit im Allgemeinen nicht bekehrt ist, nicht Gott innewohnend hat, nicht ein erneuertes Gewissen hat, nicht auf Gott ausgerichtet ist. Und so braucht es nach Römer 13 die Gewalt, das Gesetz, hinter dem Gewalt stehen muss, damit der Mensch in gewissen Bahnen bleibt und es nicht ausufert, wenn er sündig handelt. Und wir als Christen sind hineingestellt in diese Gesellschaften. Römer 13 ist auch ein Wort an die Christen. Das heißt, auch wir bedürfen dieser Einschränkungen. Paulus schreibt an Timotheus, der Ungerechtfertigte, der Nichtbekehrte braucht das Gesetz, wir nicht. Für einen Gerechtfertigten ist das Gesetz nicht gegeben, aber dann kann er wohl sagen, wo wir nicht gnadenmäßig leben, da kann das Gesetz dann einsetzen. Das heißt, überall, wo unsere Naturtriebe und das Gesetz der Sünde uns auf Abwege bringen will, da kann Gott die anderen Gesetze, die für Unbekehrte sind, einschalten, sodass es gut für uns ist, in ein Volk eingebettet zu sein, sodass wir mit Unbekehrten zusammen unter diese Gesetze gestellt sind. Dass dann ab und zu verkehrte Gebote erlassen werden, müssen wir in Kauf nehmen und dann müssen wir wissen, wie wir damit zurechtkommen. Manchmal ist es sehr gravierend, wenn man in andere Länder reist, die nicht so vom Christentum geprägt sind, erfährt man diese Problematik. Und dann bin ich der Meinung, dass Christen nicht in Isolation einen Weg einschlagen sollten, wenn das nicht notwendig ist. Es sollte wenigstens danach getrachtet werden, nach einem Konsens zu suchen, sodass man gemeinsam dann ungehorsam ist, wo man meint, ein ungerechtes Gesetz vor sich zu haben. Das betrifft zum Beispiel Einkommenssteuer und so weiter in gewissen Ländern. Die Gesetze im Volk, die auch wir teilen und in die auch wir gestellt sind. Und wir merken überhaupt, für unser Zusammenleben braucht es solche Konstanten. Es braucht diesen Konsens, der gleichsam als Regel wirkt. Gewisse Abmachungen. Das Leben wird dadurch leichter, wenn wir solche Regelungen haben, solchen Konsens in der Gesellschaft. Wann isst man und so weiter? Wann schließen die Läden und so weiter? Manchmal ist es unnötig. Ich finde, manchmal hat man zu viele Regeln. Aber ohne Regeln kann eine Gesellschaft nicht leben. Verwandt mit diesem sind gewisse Gepflogenheiten oder Sittlichkeiten. Wie begegnet man einander? In verschiedenen Kulturen ist das verschieden, aber diese Regelungen oder Gepflogenheiten sind eine Art Symbol. Sie bringen etwas Gutes zum Ausdruck. Ob man sich mit der Berührung der Nase grüßt oder mit der Hand, soll zum Ausdruck bringen, ich denke an dich, du bist da. Ich erlebe das einmal habe das erlebt in Deutschland, als ich vor vielen Jahren, als ich noch verhältnismäßig neu in diesen Ländern war. Da lebte ich etwas, das für mich ungewohnt war, aber im Dorf natürlich Tradition war. Ich gehe auf der Straße, die Straße ist fast leer, ich bin fast ganz allein zunächst, und da begegnet mir ein Junge, kommt aus der anderen Richtung und geht an mir dann vorbei, kreuzt mich und grüßt plötzlich, als er bei mir ist. Und das überrascht mich. Warum soll ein fremder Junge mich grüßen? Und dann denke ich darüber nach. Was bedeutet das? Wer hat ihm das beigebracht? Die Eltern natürlich, die Mutter hat, du musst grüßen. Ja, wenn du jemanden auf der Straße siehst. In der Stadt tut man das nicht mehr, dann müsste man lauter plaudern. Grüß dich, grüß dich, grüß dich, das geht nicht, dann hat man es aufgehört. Aber man kann diese Gepflogenheit noch antreffen an gewissen Orten. Und ich habe das für schön gefunden. Ich habe da überlegt, ein bisschen philosophiert, was könnte das wohl bedeuten? Und dann dachte ich mir, das meint wohl, der Junge will zum Ausdruck bringen, ich habe sie gesehen, du bist auch ein Mensch, du bist wertvoll. Ich grüße sie und Gruß heißt, ich wünsche dir Gutes, ja? Man wünscht Wohl. Dahinter steckt ein Gedanke, der durch diese Gepflogenheit, diese Sitte, nicht ganz Gesetz, aber doch ein gewisser Konsens, der das Leben etwas schöner macht, nicht wahr? Oder nehmen Sie das Wort Grüezi, eine furchtbare Verstümmelung, aber doch noch. Ja, das ist nicht ohne weiteres schlimm. Es hat immer noch seine Bedeutung. Viele Wörter in unserer Sprache sind ja eigentlich Verstümmelungen. Zum Beispiel Bischof ist eine Verstümmelung von Episkopos. Aber ich wollte etwas aufzeigen, was hinter diesem Wort steht. Für uns hat es fast keine Bedeutung mehr. Nicht nur, dass man nicht weiß, was das Wort bedeutet, das kann man noch erraten, weil das irgendwie noch verwandt ist mit Gruß. Aber man weiß nicht, warum man das sagt, ja, oder man nimmt auch keine Notiz davon. Man sagt es einfach und dann ist es erledigt. Ja? Das habe ich aber in Bayern erlebt. Da ist dieser Gruß noch etwas länger. Da hat er noch eine etwas ursprünglichere Gestalt, allerdings auch schon dort eine Verkürzung. Dort sagt man, wenigstens zu jener Zeit, und ich nehme an, heute auch noch oft, grüß dich. Und eines Tages bekommen wir Besuch bei uns. Es waren gewisse Mädchen aus der Gemeinde, die gern bei uns vorbeikamen und haben sich auch gern mit unseren Kindern abgegeben in jener Zeit. Und dann sagt das eine, Gott grüße dich oder grüß dich Gott. Und dann ging mir auf, was da eigentlich gesagt wurde. Das ist also der Satz, ja? Gott grüße dich. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich den Gruß benutzen, ja? Das ist also, ich werde ihn wirklich als Gebet benutzen. Gott grüße dich. Ja. Das heißt, ich wünsche dir Frieden und Gnade. Das sind dann die Elemente dieses Grußes, die Paulus dann aus Gottes Hand nimmt. Er nimmt die Grüße seiner Zeit, den griechischen und den hebräischen, und füllt sie neu mit Evangelium. Das dürfen wir auch tun, wenn wir Grüezi sagen. Oder Grüßer, je nachdem, wo man in der Schweiz ist. Ja, das sind Sittlichkeiten, die gut sind. Einige sind strenger als andere. Einige gehen verloren zum Schaden der Gesellschaft. Das muss man schon sagen. Ein anderer Bereich, in dem Gesetz notwendig ist und brauchbar ist, ist die Erziehung. Allerdings wohl noch nur eine andere Variante von dem zweiten Gebrauch des Gesetzes, das Gesetz im Volk, denn Kinder sind ja nicht bekehrt. Sie kommen nicht als Wiedergeboren auf die Welt. Sie kommen als Sünder auf die Welt, wie schön sie auch sein mögen. Als Geschöpfe sind sie gut und vollkommen in einem gewissen Sinne, obwohl auch schon das Gesetz des Zerfalls in ihnen wohnt. Aber In der ersten Hälfte und ersten Teile unseres Lebens sind doch die aufbauenden Kräfte von der Schöpfung her dominanter als die abbauenden, die anabolischen oder die katabolischen. Die anabolischen sind die aufbauenden, die katabolischen sind die abbauenden. Deshalb finden wir Babys als fast vollkommen. Aber sehr bald merken auch die besten Eltern, dass ihre Kinder auch etwas von ihrer Verderbtheit mitbekommen haben und Sünder sind. Und der Neubelebung, der neuen Geburt, der Erneuerung von Gott bedürfen. Inzwischen brauchen sie, genau wie das Volk um uns her, das Gesetz. Und Erziehung geschieht also auch mittels Verbot und Gebot. Eine gottlose Erziehung will das nicht haben, aber wir Christen sollten uns nach der Heiligen Schrift hier ausrichten und uns belehren lassen vom Gott, vom Wort, was Gesetz eigentlich ist, wo sie einen Platz hat und welchen Platz. Entschuldigung, es hat das Gesetz. Dann weiter haben wir Gesetz in der Gemeinde Jesu. Und zwar nicht so, wie manche Gemeinden es haben. Ich bin viel eingeladen in gewisse Gemeinden, die sehr viel Gesetz haben, zum Schaden oft. Manchmal bewahrt es sie, hat sie sehr viel bewahrt, aber andererseits wirkt es auch zum Schaden. Die Gemeindeordnung ist nicht ein Gesetz, das der Mensch einfach so erlässt. Es gibt zu viele Gemeindeordnungen, Statuten und so weiter. Die kann man zerreißen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht einig werden könnte aus der Schrift über das, was die Schrift, was Gott der Gemeinde zu sagen hat an Gebot und Verbot. Wenn wir alle diese sammeln, aus dem Wort Gottes an die Gemeinde, dann haben wir Gesetz und das genügt. Und das ist viel mehr als irgendwelche Gemeindeordnung. Ja? Und viel besser, viel gesunder. Also wenn Paulus oder Jesus sagt, liebt einander, ist das Gesetz. Ja? Die Gnade herrscht wie ein König, wie ein Gesetz. Die Gnade erzieht uns, Titus 2, und so weiter, ja. Also, wir haben auch hier, oder Evangelium ist Gesetz. Die Wahrheit ist Gesetz. So ist es und nicht anders, ja. Also, es gibt Gesetz in diesem Sinne für die Gemeinde von Jesus und seinen Aposteln uns gegeben. Alle solche Gebote und Verbote für die Gemeinde. Und letztens, im Neuen Testament haben wir manche Rückbezüge zum Alten Testament. Sagt nicht das Gesetz so und so. Solche sind auch zu beachten, weil sie ja aus Briefen an die Gemeinde kommen. Und sie zeigen uns, dass auch das Alte Testament in einem gewissen Sinne für uns Bewandtnis hat. Allerdings ringt die Gemeinde Jesu seit von Anfang an, siehe Apostelgeschichte 15 und einige Briefe, mit der Frage, was ist konstant und was ist variabel? Wo ist Kontinuität und wo ist Unterbruch oder Diskontinuität? Das ist sehr schwer zu erfahren. Aber die Gemeinde ist hier herausgefordert zu forschen, miteinander zu sprechen, was könnte wohl jener Text für mich bedeuten und so weiter. So bin ich jüngstens gebeten worden von jemandem unserer Gemeinde, könntest du mal etwas sagen, was ist noch gültig vom Alten Testament für uns? Das ist eine Form, wie man das ausdrückt. Ich finde es nicht die beste, aber ich weiß, was er sagt und ich will dem gern nachkommen. Muss mich allerdings noch etwas vorbereiten. Es ist ja ein schweres Thema, aber auch diesen Aspekt dürfen wir nicht außer Acht lassen. So, wenn wir das als Hintergrund haben, dann können wir, glaube ich, noch etwas besser verstehen, was in Römer 8 gesagt wird und in Römer 7 gesagt wurde. Gehen wir weiter mit Römer 8. Noch einmal das Thema des Kapitels. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Überschrift, aber ich gebe sie dennoch. Was das Heil in Christus im Leben des Gerechtfertigten bedeutet. Oder wir könnten sagen bewirkt, aber bedeutet es, glaube ich, besser in Anbetracht des letzten Abschnittes in diesem Kapitel. Der erste Abschnitt sind die Verse 1 bis 16, Überschrift: Das Heil macht es dem Gerechtfertigten nun möglich, nach dem Willen Gottes zu leben. Da das Heil in Christus jetzt da ist, ist es dem Gerechtfertigten möglich, nach dem Willen Gottes zu leben. In dieser Formulierung steht der Hinweis auf das Gesetz Gottes. Vers 3 und 4. Der Wille Gottes wurde im Gesetz offenbart. Und der Wille Gottes ist auch da für die Gemeinde. Wille und Gesetz sind in einem gewissen Sinne Synonyme. Aber vom Evangelium her ist es etwas einfacher, vom Willen Gottes zu sprechen, als vom Gesetz Gottes, da das Wort Gesetz für uns einige Töne hat, die für uns etwas nachträglich klingen. Erster Kurzabschnitt, die Verse 1 bis 4 Anfang. Entscheidend ist in dieser Hinsicht, dass es möglich ist, den Willen Gottes zu tun und in ihm zu leben. Entscheidend ist einmal, was geschehen ist. Und Paulus beginnt mit dem Gedanken, dass es keine Verurteilung mehr gibt für die, die in Christus sind. Da hören wir wieder Kapitel 6, Vers 2. Wir starben der Sünde. Wir starben mit Jesus Christus, als er starb. Das wiederholt er nun und gebraucht als Basis für die Besprechung der Gnade, die jetzt neu walten darf. Es ist nun gar keine Verurteilung, weil Jesus für uns gestorben ist, unsere Schuld getragen hat und wir sind auch der Sünde gestorben. Dies ist die Grundlage für den Sieg. Das sollten Christen bedenken, die gegen Bindungen zu kämpfen haben, Lüste, an die sie gebunden waren, vielleicht noch aus dem früheren Leben und so weiter, Dinge, in die sie geraten sind, gestolpert sind vielleicht, ob Gedanken oder Handlung, ob in Wort oder Handlung. Die Grundlage ist, meine Schuld ist weggenommen. Das entlastet. Denn gerade die Verurteilung ist für das Gewissen so belastend, dass es nicht mehr möglich ist, gleichsam Sieg zu haben. Es ist nicht möglich, Sieg zu haben über Sünde, wenn man der Auffassung ist, ich werde für die Sünde bestraft werden. Andererseits muss man die Sünde ernst nehmen, das schon. Aber ich denke hier einfach an die Tatsache des Kreuzes. Das muss man einmal als Wahrheit begrüßen und in Betracht ziehen. Allerdings, es liegt ein Hindernis in dieser ganzen Besprechung. Es fällt mir jetzt gerade ein und ich denke, ich sollte das mitteilen. Wenn wir ein Kapitel wie Römer 8 besprechen, ist es schwer mitzukommen, weil wir uns daran gewöhnt haben, gegen Sünde zu kämpfen wie gegen etwas, das verboten ist oder geboten ist. Die meisten Christen leben mit einer Gesetzesmentalität. Auch die, die in einer gemeinten Freiheit leben. Das ist nur die Kehrseite davon. Was hört man da? Ja, wieso verbietest du mir das? Es wird jetzt ermahnt, ja, warum? Wo ist das verboten, was ich mache? Merken Sie, man denkt gesetzlich. Ja? Ist auch gesetzliches Denken. Man orientiert sich in dieser Freiheit am Gesetz und sagt, es fehlt im Gesetz, also ist es mir erlaubt. Es geht um erlaubt oder nicht erlaubt. Und die meisten Christen stecken hier in den Kinderschuhen, wo man noch die Mentalität des Gesetzes hat. Man sollte frei werden davon. Man sollte aus der Gnade leben. Man sollte aus dem Verlangen leben, Gott wohl zu gefallen, aus der Liebe zu ihm. Und wenn das geschieht, wird man viel sensibler werden für das, was sich nicht geziemt. Hören wir auch alle diese Texte, was lieblich ist und so weiter. Wohllautet, geordnet, Ordnung, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung und so weiter. Alle diese Worte, diese Begriffe, diese Ausdrücke sprechen von dem, was geboten oder verboten ist, auch Gesetz. Ja. Nur haben sie eine andere Mentalität. Sie gehen nicht von einer Liste aus, wo man abhaken kann. Und dann kann man sich zufrieden geben oder mit einem schlechten Gewissen leben, je nachdem. Nein, hier weiß man, ich bin gerettet. Jesus ist für mich gestorben. Man lebt in einer gewissen Freiheit, Furchtlosigkeit. Ich fühle mich wohl. Man wirft sich gleichsam in die Arme Gottes. Man erwacht morgens und sofort darf man beim Herrn sein. Danke, Herr, dass ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe. Danken wir auch dafür. Und dankbar in allen Dingen, ja. Wir dürfen das. Er liebt uns. Wir sind gut aufgehoben bei einem guten Gott. Einmal positiv denken. Trotz des Schlechten, das in der menschlichen, weltlichen, positiven Denkphilosophie drin ist. Norman Vincent Peale, Robert Schuller und so weiter. Da ist aber viel Gutes da drin, nur kommt es nicht zu stark vom Evangelium her. Aber im Evangelium ist in der Tat wirklich positives Denken. Wirklich. Nur ist es nicht so, dass Gott nie negativ denkt. Ja? Und wie? Aber aus dieser Liebe zu Gott werde ich sensibel. Und wenn es etwas ist, was Gemeinde heute braucht, dann glaube ich, ist dies das Wichtigste. Wir brauchen Sensibilität für Gott und füreinander. Sensibilität, Feinfühligkeit, Epheser 4, Ende des Kapitels, Vers 32 dürfte es sein. Ja. Eine Liste dort. Es ist gar, ja, weil das die Mentalität ist, Gebot, Verbot, ist es schwer, Römer 8 zu besprechen. Man kann nichts mit Vers 1 anfangen. Na ja, das ist natürlich schön, keine Verurteilung. Aber wenn man jetzt im Gesetz lebt, in Gesetzmentalität, dann vermittelt dieser Ausdruck, dieser Vers wieder genau das, was Anfang Kapitel 6, Kapitel 5, Vers 21 vermittelte. Nicht wahr? Ja, wenn die Gnade reich wird, dann dürfen wir also in der Sünde leben. Unwillkürlich will mir diese Botschaft überkommen, ja? Wir müssen einmal zu einer anderen Mentalität kommen. Wir sind wirklich frei, aber nicht frei zu sündigen, sondern frei von Sünde. Frei, gehorsam zu sein, frei zu lieben. Und die andere Mentalität wird genährt und bedarf der Ernährung. Das heißt, wir schauen auf Jesus, wir befassen uns mit unserem Herrn, wir befassen uns mit Gott als Vater, wir befassen uns mit der Person Gottes, wir befassen uns mit seinem Wort, seinem Reden, wir laben uns daran, wir freuen uns, Psalm 33, an unserem Gott. Wenn das geschieht, positiv, wir freuen uns, wir nähren uns an der Person Gottes und an seinem Wort und an seinen Wegen, dann werden wir freier. Er ist uns als kostbar. Und dann rücken die anderen, dann rückt die alte Ordnung, die alttestamentliche Ordnung, eher in den Hintergrund. Bedenken wir, dass sogar während der alttestamentlichen Lebensordnung es Männer gegeben hat wie David, die sich nicht so sehr nach den Geboten als Abzuhakendes ausrichteten, sondern für die Gott wirklich als Person etwas Kostbares war. Nachts stehe ich auf und ich lobe dich, Herr. Was tut er? Er macht mit den Priestern im Tempel, die nachts dort im Chor Gott loben. Keine Versammlung, Gott ist da. Der Chor singt für Gott. Ja, wunderbar. Auch das gibt es dort. Weil, das ist wieder Kontinuität, ja. Es ist dann gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, nach Jesus, nach dem Wort, nach dem, das des Geistes ist, Vers 5 und so weiter. Denn das Gesetz des Geistes oder das Gesetz, sprich Heiliger Geist, das neue Gesetz, ein Gesetz des Lebens in Christus Jesus, befreite mich grundsätzlich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin nicht mehr im Lande des Gesetzes, ich wohne in einem anderen Lande, aber der Gesetzgeber oder der Herr des Landes ist derselbe wie im früheren Lande, ja. Jesus war der Gesetzgeber und Jesus ist Hirte der Gemeinde. Jesus hat seine Meinung nicht geändert, nur die Erziehungsmethode, ja. Etwas. Und geschichtlich ist eine ganze Menge anders geworden. Denn, Begründung, jetzt kommen wir zu Vers 3. In Vers 3 haben wir das dritte Element in diesem ersten Kurzabschnitt. Der Grund, weshalb das Vergangene, das, was geschehen ist, entscheidend ist. Die Sünde ist gerichtet. Denn was das Gesetz nicht konnte, was ist das? Was konnte das Gesetz nicht? Es konnte mich nicht dazu bringen, ein Gott wohlgefälliger von A bis Z zu sein. Das konnte es nicht. Warum nicht? Nicht, weil es schlecht war, nicht, weil es nicht vollkommen in Ordnung war, sondern weil der Gebotene, der den Befehl bekam, nicht imstande war, zu gehorchen. Was das Gesetz nicht konnte, worin es schwach war, durch das Fleisch, durch die Ohnmacht des Menschen, die moralische Schwachheit, er war schwach zu gehorchen. Hier haben wir ein Analogut, das heißt, Der Satz ist begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Er wird unterbrochen und ein neuer Satz beginnt. Gott schickte seinen eigenen Sohn. Jetzt wird gesagt, wie Gott das getan hat und tut, immer noch tut, was das Gesetz nicht konnte. Was geschieht? Wie tut Gott, was das Gesetz nicht konnte? Zweierlei. Vers 3, Johannes 1, Vers 29. Gott nahm die Sünde weg in Christus. Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegzieht, hinwegnimmt. Das muss zuerst geschehen. Vers 1, zuerst muss keine Verurteilung da sein. Eine Basis, eine Grundlage muss geschaffen werden. Erst muss Blut fließen aus der Seite unseres Herrn am Kreuz. Und dann Wasser, das Neue, der Geist, das Leben. Gott schickte seinen eigenen Sohn. Im Grundtext der Sohn von ihm selbst. Eigenartige, aber reiche Betonung. Der Sohn von ihm selbst. Gott war in Christus, 2. Korinther 5. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches. Hier haben wir ein Problem. Das griechische Wort ist schwer zu übersetzen. Darf ich vielleicht diese Hilfe geben? Es scheint mir, wir bräuchten ein Wort zwischen Gleichheit und Ähnlichkeit. Und dann hätten wir die Übersetzung. Gleichheit ist zu stark. Ähnlichkeit ist für uns vielleicht ein bisschen zu schwach. Aber Ähnlichkeit ist vielleicht doch noch besser, wenn Sie es stark auffassen. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit, das heißt, Christus war wirklich Mensch, aber er war nicht ganz so Mensch wie wir, weil er nicht sündig war. Deshalb Ähnlichkeit, aber doch nicht Gleichheit, nicht derselbe. Das heißt, sein Leib war uns ähnlich, weil er vollkommen Mensch war. Aber was fehlte, worin er uns nicht gleich war, war dieses Gesetz, dieser Naturtrieb zum Bösen hin. Den kannte er nicht. Es ist Johannes 3. Er kannte nicht Sünde. Nein, das ist dort heißt es anders. In ihm ist keine Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Er kannte keine Sünde. Aber er wird in unsere Versuchung hineingestellt und erlebt die Versuchung, weil er unsere Schöpfungstriebe hat. Und so erlebt er unsere Versuchlichkeit von daher und kennt ganz genau, was wir erleben. Jesus muss nicht sündig sein, um uns genau nachzuempfinden zu können. Also, dieses Dogmatik, dieses Glaubenslehre, wir müssen hier auf sicherem Wahrheitsboden sein, sonst kippen wir um. Haben wir nicht eine gute Grundlage für den Sieg. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde, das heißt in Bezug auf Sünde, um die Sünde aus dem Wege zu räumen. Und verurteilte oder verurteilend die Sünde im Fleisch, das heißt, wenn er ihn für Sünde schickte, dann war es, weil er in Christus die Sünde verurteilte. Gegen die norwegischen Brüder, gegen ihre Auffassung, Gegenstand, Subjekt des Verbs, des Tätigkeitswortes verurteilte, ist nicht der Sohn Gottes, sondern Gott der Vater. Ja. Das heißt, dieser Vers spricht nicht von dem Kampf Jesu gegen die Sünde in seinem Fleisch. Das ist die Lehre dort. Mit anderen Worten, das Schwergewicht der Erlösung verlegt sich vom Kreuz auf den Kampf im Leben des Christen. Wir sollen also dann es so machen wie Jesus, auch gegen diese Tendenz zur Sünde angehen. Und wenn wir es so tun wie Jesus, können auch wir perfekt werden, zur Vollkommenheit kommen. Furchtbare Lehre. Furchtbar. Gott verurteilte die Sünde, nicht Jesus. Jesus wurde verurteilt, weil er Sünde, wurde als Opfer für Sünde. Er identifizierte sich und wurde gekreuzigt, getötet am Kreuz. Gott verurteilte ihn, sodass er unsere Verdammnis trägt. Luther ruft aus nach stundenlangem Nachsinnen über das Kreuz. Poetisch. Gott, von Gott verlassen. Wer kann das fassen, wenn ich es wörtlich richtig habe? Stundenlang, inzwischen will man ihm Essen bringen. Nein, er verweigert's. Konzentriert sich, bis dieser Ruf aus ihm hervorgerissen wird. Gott selbst, von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Das ist Römer 8, Vers 3. Gott verurteilte die Sünde im Fleisch. Nicht sündig im Fleisch, aber Mensch. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14. Das ist hier die Parallelstelle. Damit, Vers 4, wozu Golgatha? Wozu Kreuz? Damit wir das Gesetz erfüllen könnten.